Welche Erziehungsmethoden kennen Sie? Ich bin ja schon etwas betagter und als ich klein war, gehörte das Schlagen meistens noch dazu. Also wenn ein Kind sich so verhalten hat, dass es den Eltern gar nicht gefallen hat, dann gab es eine Ohrfeige oder einen Klaps auf dem Po oder sonst was. Und ein paar Jahrzehnte vorher war das alles noch ein bisschen rabiater in der Art und Weise, wie sich Eltern zur Wehr setzten, wenn sie nicht anders weiter wussten. Das ist mal ein wichtiger Hintergrund, um die Situation einzuordnen, was da vor 2000 Jahren in der orientalischen Kultur war. Stellen Sie sich vor, Sie machen mit Ihrem einzigen Kind eine Wallfahrt. Mit diesem Kind gab es schon genügend Schwierigkeiten, vielleicht sind Sie da etwas übervorsichtig oder etwas ängstlich, ich weiß es nicht. Jedenfalls, Wallfahren zu dieser Zeit in Palästina heißt, eine große Menschenmenge macht sich mehrere Tagesstrecken weit auf den Weg, um dann in Jerusalem zu landen. Und diese Stadt ist randvoll, die platzt aus allen Nähten. Es ist sehr schwer, eine Unterkunft zu finden dort für mehrere Tage. Und nachdem es ja keine elektronische Fußfessel gibt und auch kein Smartphone, wo man sagen kann, Kind, wenn du verloren gehst, schick mir einfach eine WhatsApp. Oder wie ich es gestern mit meiner Mutter gemacht habe, wir installieren eine Tracking-App, dann finden wir dich immer, egal wo. Ging ja nicht so. Es hieß, Junge, bleib bei der Gruppe, bleib bei uns. Und wenn dann der Junge mal plötzlich für 5 Minuten weg ist, dann kann man sich vorstellen, was für eine Szene die Mutter macht. Wo warst du denn? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und falls er länger weg ist als 5 Minuten, dann setzt's was. Wenn ein Sohn jetzt 3 Tage nicht dabei ist, dann ist aber Polen offen. Dann ist die Mutter völlig außer sich und sie beginnt so, wie Frauen es gerne tun, entschuldigen Sie das Klischee, Kind, wie konntest du uns das nur antun? So steht es sogar im Evangelium. Also, liebe Mütter, falls ihr dazu neigt, ihr seid dann genauso wie die heilige Gottesmutter Maria. So ein schöner Vorwurf, ja? Kind, wie konntest du uns das nur antun? Und wie immer steht der Josef daneben und sagt nichts. Und das erinnert mich dann sofort an Loriot. Herbert, tu doch mal was! Aber Herbert tut nichts. Herbert steht daneben und guckt. Und Mutti muss die Szene retten. Wie ging's Ihnen in der Situation? Käm's da zu lauten Worten? Käm's da zu Worten, die man besser weder in der Bibel liest, noch im Tempel hört? Oder gar zu Handgreiflichkeiten in der heiligen Familie? Gerade wenn dein Sohn dann nicht sagt, oh, Entschuldigung, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, sondern warum sucht ihr mich? Also ein 12-Jähriger ist 3 Tage nicht dabei und das Erste, was er seinen Eltern sagt, ist, ja, warum sucht ihr mich eigentlich? Ich meine, ist doch alles easy, oder? Ich meine, wo soll ich denn sonst sein, wenn nicht hier? Und dass ihr 3 Tage braucht, um drauf zu kommen, ich meine, so schnell wart ihr noch nie im Köpfchen und habt es mal wieder belegt. Falls Sie Kinder haben, danken Sie Gott auf Knien, wenn es normalbegabte Kinder sind. Wenn sie so Hyperbegabte haben, kann es echt anstrengend sein, dass die schon mit 6 Jahren ihnen ganze Kinderbücher vorlesen, dass sie ihnen mit 8 Jahren anfangen, die Welt zu erklären und dass sie spätestens ab 10 grundsätzlich nichts mehr sagen können, weil ihr Kind ihnen sofort nachweist, dass sie sich irren, dass sie inkonsequent sind, dass das alles sowieso nicht zusammenpasst und dass sie besser den Mund gehalten hätten. Ob es in der heiligen Familie auch so war, ich weiß es nicht. Jedenfalls, so wie es der Evangelist uns präsentiert, ist es eine ziemlich ungewöhnliche Reaktion, weil es eben zu keiner Eskalation kommt. Weil alle ruhig bleiben, alle in ihrer Rolle bleiben und alle den anderen ermöglichen, aus der Situation gesichtswahrend herauszukommen. Da wird nicht geschrien, da wird nicht geprügelt, da wird keine Szene gemacht. Der Satz, ach Kind, wie konntest du uns das antun? Den nehmen wir mal zur Seite. es ist eigentlich ziemlich gut, was da läuft. Wenn ich mir überlege, eine egal wie geartete andere Familie, die würde nicht so souverän aus der Sache herauskommen. Wieso kommt es überhaupt zu diesem Interessenskonflikt, den Jesus da so locker ins Wort bringt? Den kann ich mir gut vorstellen, weil wenn sich ein Jugendlicher für was interessiert, also wirklich für was interessiert, dann nutzt er jede Gelegenheit. Und die Gelegenheit, die sich hier bietet für Jesus Christus, ist, den Top-Gelehrten Israels zuzuhören. Also wahrscheinlich war Nazareth so Dorfpfarrei, da war halt irgendein Dorfpfarrer, der so sein Zeug erzählt hat, was er konnte. Aber in Jerusalem, da ist die Crème de la Crème, da ist die Oberschicht der geistlichen Lehrer. Und denen zuzuhören, das ist der Sechser im Lotto. Und dann ist er auch noch so selbstbewusst und mischt sich in die Diskussionen ein, auf die Art und Weise, wie man das damals so gemacht hat. Er stellt Fragen. Die Fragen sind offensichtlich so klug, dass sich da ein Träubchen herumbildet und nicht nur die Schriftgelehrten und ihre Schüler an der Diskussion teilhaben, sondern auch mehr Menschen herumstehen und staunen. Was ist denn das für ein Schlaubi-Schlumpf? Sowas haben wir von einem 12-Jährigen noch nie gehört. Was mich wieder wundert, ist, dass die Schriftgelehrten nicht versuchen, ihn in Jerusalem zu halten. Sie wissen ja, ich wohne hier nebenan, Canisius-Konvikt. Das hat man nämlich durch alle Jahrhunderte anders gemacht. Wenn ein junger Mann ausgemacht werden konnte, der eine besondere Begabung hat, dann hat man den geholt und in eine geistliche Schule gesteckt. Also, wenn vor 100 Jahren ein Dorfpfarrer um Ingolstadt herum einen hochbegabten Schüler bei sich entdeckte in seiner Dorfschule, hat er ihn ein bisschen in Latein unterrichtet und wenn er feststellte, der Junge kann gut lernen, hat er ihn ins Konvikt empfohlen. Und dann musste er hier ins Internat einziehen und durfte ins Reuchlin ins Gymnasium gehen. Warum passiert das nicht mit Jesus Christus, dass er auf die Liste der Top 5 der nächsten Jahrzehnte gesetzt wird, die Eliteauswahl Israels? Und deswegen habe ich mich für die zweite Lesung entschieden, wo im ersten Johannesbrief zu lesen war, die Welt erkennt ihn nicht. Also auch wenn der 12-Jährige ganz außergewöhnlich auftritt, so richtig verstehen es die zuständigen Autoritäten nicht, was das eigentlich bedeutet. Das Interesse, die Priorität von Jesus. Ich will was lernen. Ja, und die Priorität der Eltern ist klar, sie haben gerade Weihnachten in den Knochen. Die Priorität von Eltern an Weihnachten ganz klar zu definieren: Ich will Ruhe haben. Das ist wahrscheinlich durch all die Jahrhunderte auch für Eltern die wichtigste Maxime der Erziehung. Ruhe, mein Kind, mach uns keinen Skandal. Was sollen denn die Leute von uns denken? Da wird schon wieder geredet und getuschelt. Ordne dich unter, füg dich ein. Und deswegen die erste Lesung aus dem Weisheitsbuch Jesus Sirach. Du sollst deine Eltern ehren und achten. Bei dieser Gelegenheit sehe ich immer einen jüdischen Rabbi vor mir, der grinst und sagt: Ja, 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 es heißt, du sollst deine Eltern ehren, es heißt aber nicht, du sollst ihnen gehorchen. Das dürfen sie halten, wie sie wollen. Ob Jesus damals auch auf diese Pointe kam, weiß ich nicht. Die Geschichte nimmt auf jeden Fall eine andere Wendung. Nicht nur, dass es ohne Eklat und gegenseitige Beschuldigung und Beleidigung abgeht. Es geht offensichtlich auch alles zurück in die, nennen wir es, naturgemäße Ordnung. Jesus geht mit seinen Eltern nach Hause. Jesus überfordert sie nicht weiter. Jesus gehorcht, so ist die Übersetzung jetzt in der neuen Einheitsübersetzung, sich unterordnen. Hypotasso ist eigentlich das griechische Wort. Er ordnet sich unter Menschen, die vielleicht ihm nicht gewachsen sind an Intellekt, an Verständnis, an Weisheit, an Energie. Ich bereite gerade die nächste Radiosendung vor in der Spiritualität des Oratoriums und da geht es auch um Gehorsam. Gehorsam dort zu leisten, wo ich es einsehe, ist kein echter Gehorsam. Der Gehorsam beginnt dort, wo ich anderer Meinung bin, wo ich Vorgesetzte habe, mit denen ich nicht einverstanden bin, wo ich mich etwas demütigen muss und einfügen muss, weil die Dinge anders von mir verlangt werden, als ich es von mir aus tun würde. So kann ich das Verhalten von Jesus in der Szene verstehen, auf mehreren Ebenen. Ich habe einen Aspekt herausgearbeitet, warum die Familie von Nazareth heilig ist. Vielleicht sind sie mitgegangen, die Art der Konfliktlösung, dieses gesichtswahrende Umgehen miteinander. Wie schön wäre es für unsere Familien, wenn wir verstehen würden, dass es nie zuerst um Sachfragen geht oder um Recht haben, sondern dass es zuerst um eine Beziehung geht, die dem anderen ermöglicht zu leben und auch sein Gesicht zu wahren. Die heilige Familie zeigt, dass das möglich ist und allein schon deswegen ist sie in meinen Augen heilig, weil sie Konflikte so gelungen bewältigt. Möge es Ihnen genauso gelingen. Amen.